Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir für dich ein Paket an Unterlagen zum Schulwettbewerb Fair at School auf dem Tisch liegen.
Moin.
Du hast uns da ja die offizielle Wettbewerbswebsite vom Cornelsen Verlag geschickt und auch noch so eine Lernseite von MOOCIT.
Genau.
Unsere Mission ist es heute, für dich mal herauszufiltern, was das Ganze wirklich ist. Ist das nur ein weiterer Wettbewerb, bei dem am Ende, ein paar Urkunden verteilt werden, oder steckt da mehr dahinter? Wir schauen uns die Akteure an, die Ziele und vor allem den konkreten Fahrplan, den diese Materialien für Schulen vorschlagen.
Genau, denn auf den ersten Blick liest sich das ja wie eine ganz nette Initiative, aber beim genauen Hinsehen, da entpuppt es sich als eine Art Blaupause.
Eine Blaupause?
Ja, für systemische Veränderungen im Kleinen sozusagen. Die Unterlagen beschreiben nicht nur, was man tun soll, sondern vor allem, wie man aus einer guten Absicht ein Projekt mit messbarer Wirkung machen kann.
Okay.
Und das ist der Kern, den wir heute für dich freilegen wollen.
Okay, super. Fangen wir mal ganz vorne an. Fair at School, Schulen gegen Diskriminierung. Die Fakten sind ja schnell erzählt.
Stimmt.
Es ist ein bundesweiter Wettbewerb, läuft seit 2017, offen für alle allgemein- und berufsbildenden Schulen. Also keine Nischenveranstaltung, sondern
breit aufgestellt. Das ist ein wichtiger Punkt. Man zielt ja bewusst auf das gesamte System Schule.
Ja.
Nicht nur auf Gymnasien oder, sagen wir mal, bestimmte Brennpunktschulen. Die Probleme, um die es hier geht, die gibt es ja überall. Sie sehen nur unterschiedlich aus.
Absolut. Und was mir beim Lesen sofort aufgefallen ist, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, es gibt keine klassische Platzierung.
Ah, ja.
Kein Gold, Silber, Bronze. Stattdessen werden 3 gleichwertige Hauptpreise vergeben, zuletzt mit jeweils 3.000 Euro. Das sendet doch schon ein klares Signal, oder?
Total. Es geht offenbar nicht darum, den einen ultimativen Sieger zu küren.
Eben.
Das unterstreicht eine Kernbotschaft der ganzen Initiative. Engagement an sich wird wertgeschätzt. Es gibt halt nicht den einen richtigen Weg, um eine Schulkultur zu verbessern.
Stimmt.
Diese Gleichwertigkeit der Preise sagt im Grunde, jeder eurer Ansätze ist valide, solange er durchdacht ist und etwas bewirkt. Was mich aber beim Lesen noch mehr fasziniert hat, war, wer dahinter steckt.
Ja, die Trägerschaft. Das ist auf den ersten Blick eine eher ungewöhnliche Kombination.
Man könnte sagen, es ist ein echtes Powerpaar. Auf der einen Seite der Cornelsen Verlag, also einer der Giganten im Bildungsmedienmarkt.
Klar.
Die haben den direkten Draht in die Lehrerzimmer, die kennen den Alltag, die Vertriebswege, die Sprache der Schulen. Die bringen also die pädagogische Praxis mit.
Okay, Cornelsen als Schulbuchverlag, das leuchtet mir ein. Aber der Partner ist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die ADS.
Mhm.
Das klingt für mich erstmal nach einer sehr bürokratischen, vielleicht sogar etwas, zahnlosen Institution. Ist das nur ein prestigeträchtiges Logo auf dem Flyer oder bringen die wirklich was an den Tisch?
Das ist ein berechtigter Einwand, den man haben könnte. Aber in diesem Fall ist der entscheidende Hebel.
Ach ja.
Ja. Die ADS ist die Institution, deren Arbeit auf dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dem AGG, fußt. Sie liefert den rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmen.
Okay.
Sie bringt die knallharte Expertise mit, was Diskriminierung aus juristischer und soziologischer Sicht bedeutet. Cornelsen hat die Reichweite, die ADS die Legitimität und die inhaltliche Tiefe. Hier trifft der Schulhof auf das Bundesgesetz.
Ah, das ist ein guter Punkt.
Und das verleiht dem ganzen Projekt eine enorme Ernsthaftigkeit.
Das leuchtet ein. Diese Kombination gibt dem Ganzen also eine enorme Schlagkraft. Aber was wollen die damit konkret erreichen? Geht es nur darum, die nettesten Schulprojekte zu finden oder steckt da eine größere Agenda dahinter?
Definitiv mehr. Die Quellen listen ja 5 Hauptziele auf.
Ja.
Und die zeigen, dass es um viel mehr geht. Das erste Ziel ist Respekt fördern, also ein sicheres, wertschätzendes Klima schaffen.
Klingt erstmal nach einem Allgemeinplatz.
Genau. Wird aber in den Materialien sehr konkret. Es geht darum, dass die Schüler trauen, Fragen zu stellen, ohne ausgelacht zu werden, oder ihre Meinung zu sagen, ohne Angst vor Mobbing.
Okay, dann das zweite. Vielfalt sichtbar machen. Also nicht nur tolerieren, dass Menschen verschieden sind, sondern es aktiv als Stärke begreifen.
Richtig.
Und das dritte Ziel? Die Verbesserung der Chancengleichheit. Das fand ich spannend, weil es direkt auf die Strukturen abzielt. Es geht darum, Barrieren abzubauen im Unterricht, aber auch in der Schulordnung oder bei der Anmeldung zur Klassenfahrt.
Und hier wird's strategisch. Das vierte Ziel lautet nämlich Antidiskriminierung verankern. Das bedeutet, man will weg von einmaligen Projekttagen
hin zu festen Strukturen.
Lehrerin die Schule wechselt. Und das mündet im fünften Ziel, und das hat mich beim Lesen wirklich aufhorchen lassen, Transfer ermöglichen.
Ja, das ist der Knackpunkt. Die denken also von Anfang an darüber nach, wie eine gute Idee nicht an einer einzigen Schule verstaubt, sondern sich verbreiten kann.
Exakt.
Es geht nicht nur darum, das eigene Haus zu streichen, sondern den Farbcode für alle zu veröffentlichen.
Genau das ist es. Und das ist ein entscheidender Paradigmenwechsel. Um das zu verstehen, muss man sich die drei Ebenen von Diskriminierung ansehen, die das MUKIT-Material sehr klar unterscheidet.
Okay, leg los.
Ebene 1 ist die individuelle Diskriminierung. Das ist die Beleidigung auf dem Pausenhof, der dumme Witz, die Ausgrenzung, das, woran die meisten Leute denken.
Der Klassiker, den jeder kennt.
Richtig. Aber dann kommt Ebene 2, die institutionelle Diskriminierung. Das sind die Spielregeln der Organisation.
Also zum Beispiel?
Zum Beispiel eine Hausordnung, die unbewusst bestimmte kulturelle Praktiken benachteiligt. Oder ein Anmeldeverfahren, das für Eltern mit geringen Deutschkenntnissen eine Hürde ist.
Verstehe.
Und Ebene 3 ist die strukturelle Diskriminierung. Das sind die tief verankerten, oft unsichtbaren gesellschaftlichen Normen, die sich auch in der Schule widerspiegeln.
Und die Ziele dieses Wettbewerbs zielen genau darauf ab, nicht nur auf dieser ersten Ebene zu kratzen.
Eben.
Es geht nicht nur darum, den Schülern zu sagen, seid mal netter zueinander. Es geht darum, die Spielregeln der Institution zu ändern. Also das System zu hacken, nicht nur die User.
Endes Beschwerdeverfahren.
Das wirkt jeden Tag.
Auch ohne Motivationsposter im Flur.
Genau. Und das ist die Brücke zur nächsten Frage. Woran erkennt man eigentlich ein gutes Projekt?
Ja, wenn das die anspruchsvollen Ziele sind, woran misst die Jury dann den Erfolg? Schauen die nur nach bunten Plakaten? Die Kriterien, die die Quellen nennen, sind da sehr aufschlussreich. Ganz oben steht Wirkung im Schulalltag.
Ja. Nicht das einmalige Hochglanz-Event, das toll für die Presse ist, sondern die spürbare alltägliche Veränderung.
Mhm.
Ein weiterer Punkt ist die Beteiligung der gesamten Schulgemeinschaft. Es darf kein Projekt sein, das nur von einer engagierten Lehrkraft und ihren drei Lieblingsschülern getragen wird.
Es muss breiter aufgestellt sein. Und dann die beiden Punkte, über die wir schon gesprochen haben, Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit.
Stimmt.
Also bleibt etwas übrig, wenn die Initiatoren weg sind? Und kann eine andere Schule daraus lernen? Aber ein Kriterium fand ich besonders bemerkenswert. Die Qualität der Reflexion.
Ja.
Es wird also auch bewertet, wie gut das Team selbst verstanden hat, was es da tut, was funktioniert hat und was nicht. Das ist ein hoher Anspruch.
Und jetzt kommt der Clou. Diese Jurykriterien sind fast deckungsgleich mit den vier Säulen eines erfolgreichen Projekts, die im MUKIT-Material beschrieben werden.
Ach, okay.
Man sieht hier, wie perfekt Theorie und Praxis ineinander greifen. Die erste Säule ist die Partizipation.
Das heißt, die Schüler sind nicht nur das Publikum für einen Vortrag,
sondern sie entwickeln und leiten die Dinge selbst. Das Stichwort ist Peer Education.
Also Gleichaltrige bilden Gleichaltrige aus. Das schafft natürlich eine ganz andere Akzeptanz und Augenhöhe.
Absolut. Zweite Säule ist die Verankerung. Wie bekommt man ein Projekt ins offizielle Schulprogramm oder ins Leitbild? Wie sorgt man dafür, dass es nicht stirbt, wenn der Motor des Projekts, also eine bestimmte Person, die Schule verlässt?
Macht Sinn.
Die dritte Säule ist die Multiperspektivität.
Also der Blick über den Tellerrand. Die Quellen nennen da ja explizit die Kooperation mit externen Partnern, Beratungsstellen, Museen, Initiativen wie Schule ohne Rassismus.
Genau, man holt sich Expertise von außen, weil man ja nicht alles selbst wissen kann.
Klar.
Und die vierte Säule, die das Ganze dann rund macht, ist die Evaluation. Man muss irgendwie messen, ob man seine Ziele erreicht hat.
Ja.
Es geht um nachweisbare Wirkung, nicht nur um gute Absichten. Das holt das Thema aus dieser reinen Gefühlsecke raus.
Und macht es zu einem ernstzunehmenden Instrument der Schulentwicklung. Okay, das klingt alles extrem durchdacht. Aber jetzt mal ganz praktisch. Ich stelle mir vor, du hörst das jetzt und denkst, klingt super, wäre auch was für unsere Schule. Aber da steht man dann und fragt sich, wo zur Hölle fange ich an? Das wirkt ja wie ein riesiger Berg.
Und genau dafür liefern die Unterlagen einen sehr konkreten Fahrplan in vier Phasen. Das ist quasi die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Phase 1, Analyse und Zielsetzung.
Also nicht einfach mit einer coolen Idee losrennen, sondern erstmal innehalten und hinschauen.
Genau. Zuerst den Status quo erheben. Wie ist das Klima an der Schule wirklich? Jenseits vom Bauchgefühl. Die Quellen schlagen da konkrete Methoden vor, anonyme Online-Umfragen, Interviews oder sogar einen Hausordnungsscan.
Ein Hausordnungsscan?
Ja, bei dem man die Schulregeln systematisch auf mögliche Fallstricke überprüft.
Die Quellen betonen hier smarte Ziele.
Richtig, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Man sagt also nicht nur, wir wollen mehr Respekt.
Sondern zum Beispiel, innerhalb eines Schuljahres wollen wir die Anzahl der gemeldeten diskriminierenden Vorfälle um 20% sinken.
Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das macht Erfolg oder Misserfolg überprüfbar. Phase 2 ist dann Team und Rollen.
Ein Kernteam bilden, idealerweise aus Schülern, Lehrkräften, Schulsozialarbeit.
Und dann, ganz wichtig, Rollen klar verteilen. Wer koordiniert? Wer macht die Öffentlichkeitsarbeit? Wer ist für die Finanzen zuständig? Das verhindert, dass am Ende alles an einer Person hängen bleibt.
Dann kommt Phase 3, der Herzstück, der Maßnahmenmix. Und das Wort Mix ist hier entscheidend.
Total.
Es geht nicht um die eine Aktion, sondern um eine Kampagne. Die Quellen schlagen hier 4 Bereiche vor. Erstens, ganz klassisch, Maßnahmen im Unterricht, also Module zu Menschenrechten oder Sprache und Macht.
Zweitens, und das ist die institutionelle Ebene, Maßnahmen der Schulentwicklung. Das kann ein neues Beschwerdeverfahren sein, Fortbildungen für Lehrer oder leichte Sprache in wichtigen Dokumenten.
Drittens gibt es die sichtbaren Events, Thementage, Theaterstücke oder, das wird explizit genannt, die Produktion von eigenen Podcasts.
Mhm.
Und viertens die Kommunikation, also Plakatkampagnen oder Social-Media-Aktionen, die die Botschaften immer wieder in den Schulalltag spülen.
Und dieser Mix führt uns direkt in die letzte, 4. Phase. Wirkung und Nachhaltigkeit. Hier schließt sich der Kreis.
Man kehrt zu seinen smarten Zielen zurück.
Genau, und überprüft. Haben wir sie erreicht? Man kann die Umfrage vom Anfang wiederholen, die Beteiligung bei Aktionen zählen, man macht den Erfolg sichtbar.
Und man sorgt dafür, dass es weitergeht. Also das Projekt in den Jahresplan aufnehmen, einen Materialordner anlegen für die nächsten. Und hier kommt der Transfergedanke wieder ins Spiel.
Absolut. Die Idee ist ja, am Ende einen Leitfaden oder ein Workshop-Kit zu erstellen.
Das andere nutzen können.
Genau. Das ist im Grunde professionelles Projektmanagement für ein soziales Ziel. Und die Quellen schlagen hier vor, das Ergebnis als Open Educational Resource, kurz OER, zu veröffentlichen.
OER? Das bedeutet, die Materialien sind für jeden frei nutzbar, veränderbar und teilbar? Wow. Das ist ja im Grunde die Idee, das Wissen nicht für sich zu behalten.
Exakt. Es ist der Unterschied zwischen einem Leuchtturm, der nur für sich selbst scheint, und einem, der seine Baupläne teilt, damit überall neue Leuchttürme entstehen können.
Das ist ein starkes Bild.
Das ist der Hebel, der aus einem guten, lokalen Projekt einen skalierbaren Impuls macht, der potenziell tausende Schüler erreichen kann.
Fassen wir das also mal für dich zusammen? Fair at School ist, wie wir gesehen haben, so viel mehr als nur ein Wettbewerb mit Preisgeld.
Viel mehr.
Es ist ein hochgradig strukturierter Rahmen, fast schon ein Coaching-Programm, das Schulen dabei unterstützt, eine Kultur des Respekts nicht nur zu beschwören, sondern aktiv und messbar zu gestalten.
Es liefert die Vision und den Werkzeugkasten gleich mit. Absolut. Und es zeigt eindrücklich, wie diese Verbindung von individueller Initiative und institutioneller Veränderung gelingen kann.
Mhm.
Die Quellen präsentieren ein Modell, in dem Schülerinnen und Schüler eben nicht nur passive Empfänger von Botschaften sind, nach dem Motto, hier ist ein Experte, der euch mal was über Rassismus erzählt.
Okay, ja.
Stattdessen werden sie zu aktiven Gestalter ihrer eigenen Lernumgebung. Sie analysieren, sie planen, sie führen durch und sie evaluieren. Das ist ein enormer Kompetenzgewinn.
Das geht ja weit über das eigentliche Thema hinaus.
Genau.
Ein starker Gedanke. Die MOOCIT-Lernseite listet am Ende ja auch ganz konkrete Projektaufgaben für Schüler auf, abgestuft von leicht bis schwer.
Ja, die habe ich auch gesehen.
Eine leichte Aufgabe ist zum Beispiel, ein Plakat zu gestalten. Eine mittlere, einen 45-minütigen Peer-Workshop zu planen. Und eine der als schwer eingestuften Aufgaben ist es, einen fächerübergreifenden Lehrplanbaustein zum Thema Rassismuskritik zu entwickeln.
Oder die Antidiskriminierungsarbeit fest im offiziellen Schulprogramm zu verankern. Und genau das wirft eine letzte wirklich spannende Frage auf, über die du vielleicht noch nachdenken möchtest.
Und die wäre?
Wenn Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Wettbewerbs dazu angehalten werden, Lehrplanbausteine zu entwickeln oder institutionelle Verfahren zu ändern, wo liegt dann die Verantwortung für solch tiefgreifende Veränderungen wirklich?
Du meinst, ist es die Aufgabe von engagierten Schülerprojekten, diese Lücken zu füllen, die im System offenbar existieren?
Genau. Oder zeigt dieser Wettbewerbsrahmen mit seinen anspruchsvollen Aufgaben nicht viel mehr schonungslos auf, wo das Bildungssystem selbst,
also die Lehrpläne, die Lehrerausbildung,
noch viel systematischer ansetzen müsste, anstatt es dem Engagement einzelner Gruppen zu überlassen?
Das ist eine Frage, die weit über diesen Wettbewerb hinausweist und die diese Unterlagen vielleicht unbeabsichtigt sehr, sehr deutlich stellen.